wir sprechen jetzt über das Verfahren gegen links unten. Du bist von der Solidaritätsgruppe links unten. Ich hoffe, ich habe das jetzt endlich mal auf die Reihe bekommen. Ja. Und vielleicht so am Anfang mal so als Einstieg meine Frage, wann und weshalb wurde links unten verboten? Vielleicht auch gleich die Frage, die das impliziert, was ist links unten?
Links unten war eine deutschsprachige Open-Posting-Plattform, die 2009 online gegangen ist und eine hohe Sicherheit für die Autorinnen und Leserinnen gewährleistet hat und viel von der radikalen linken und deutschsprachigen Raum genutzt wurde, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, über Aktionen und Debatten zu informieren, und wurde 2017 im August nach dem G20 verboten vom Bundesinnenministerium. Die ordnen das so ein, dass es Teil einer Repressionswelle gegen die deutschsprachige Linke war, die unter anderem mit Hausdurchsuchungen und Öffentlichkeitsverhandlungen und Gesetzesverschärfungen einherging und in dem Rahmen eben auch links unten vom Netz genommen wurde, da gesagt wurde, also vom Bundesinnenministerium gesagt wurde, dass links unten einen erheblichen Beitrag zu den Aktionen beim G20 geleistet hat und als Plattform für den Austausch von Gewaltaufrufen gedient hat.
Also halten wir mal fest, so wie ich es verstanden habe. Also die Initiative ging von dem damaligen Bundesinnenminister aus, kurz nach G20. Man muss vielleicht auch sagen, G20 gab es ja sehr viele Proteste in Hamburg und zeitweise haben auch eher die Proteste den Gipfel bestimmt als sozusagen die Amtsgeschäfte. Ich sage es mal so ein bisschen salopp. Und in diesem Zusammenhang, und du meintest mit gesichert, das heißt, dass die Autorin dort anonym posten konnte. Ich glaube, das meinst du mit gesichert, ne?
Genau, es war für die Autorinnen möglich, dort anonym Texte zu veröffentlichen, und sowohl für die Autorinnen als auch für die Leserinnen war es möglich, nicht nur über das Publizieren der Texte, sondern auch beim Lesen anonym zu bleiben, da zum Beispiel keine IP-Adressen gespeichert wurden.
Also das ist natürlich eine wichtige Debatte. Also ich glaube, wichtig ist auch festzuhalten, es gab ganz unterschiedliche Beiträge von, ich sag mal, von Demonstrationen, von Veranstaltungen bis hin auch natürlich auch zu militanten Aktionen. Also und diese links unten Plattform wollte einfach sichern, dass darüber im deutschsprachigen Raum eine ungeschützte und eine ungestörte Debatte laufen kann. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, genau. Garantiert wurde das durch dieses Open-Posting-Prinzip, was im Kern besagt, dass es möglich ist, dort zu veröffentlichen, ohne so etwas wie ein Nutzerinnenkonto oder eine E-Mail-Adresse oder sowas zu benutzen.
Und 2017, das sind ja jetzt auch schon bald 2,5 Jahre, dass die jetzt tot ist, also offline. Jetzt gab es einen Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht, aber es gab auch den Samstag davor eine Solidaritätsdemo. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, warum diese Solidaritätsdemonstration gewesen ist und wie sie so abgelaufen ist?
Genau, diese Demo hat am Samstag vor den Verhandlungen am Bundesverwaltungsgericht stattgefunden. Und es waren so knapp 2000 Leute da. Es war eine ziemlich entschlossene Demo mit Pyrotechnik. Und es gab dann auch im Verlauf der Demo so eine Situation, wo die Bullen angegriffen wurden. Obwohl sie im Vorfeld zugesagt haben, so eine Eskalationsstrategie zu fahren. Wir ordnen das so ein, dass es diese Eskalationsstrategie trotzdem den Teilnehmerinnen der Demo dazu gedient hat, ihre Wut über das Verbot, das jetzt schon 2,5 Jahre her ist, Ausdruck zu verleihen. Und dann konnte diese Demo auch fortgesetzt werden. Es gab so 6 Festnahmen im Kontext der Demo. Die Menschen sind aber in den nächsten Stunden wieder freigekommen.
Vielleicht zur Deeskalation. Ich glaube, die Polizei, die Bullen waren auch schon am Tag vorher da. Also kann man in dem Sinne, und wenn es auch so auch Festnahmen gab, kann man in dem Sinne auch nicht von einer Deeskalationsdemo oder Konzept reden. Also das wird ja eher so von der Polizei und ihren Medien so kolportiert. Also und klar war natürlich, so wie ich das rausgehört, waren die Leute natürlich auch sauer. Also A, dass es Verbot war und ja, und haben dann auch versucht, ihre Wut da so ein bisschen zu darauf zu reagieren. Ich glaube, wichtig war auch noch ein Punkt gewesen, der kam, dass die bürgerliche Presse behindert worden ist. Und es gab ja von euch eine Erklärung dazu, dass das so nicht stimmt, aber da ihr eine Erklärung dazu gemacht habt, also eine Presseerklärung, kannst du vielleicht mal sagen, was das genau gewesen ist mit der bürgerlichen Presse und mit der sogenannten Behinderung?
Ja, besonders stark wurde sich echauffiert, da das eben auf so einer Demo für Pressefreiheit passiert ist. Und wir ordnen das so ein, dass es natürlich klar ist, dass wenn Leute auf eine Demo gehen zu einem Anlass, wo halt eh schon so eine Kriminalisierung im Raum steht und es schon so sehr viele Maßnahmen gegen assoziierte Menschen gab und gibt, die Leute natürlich nicht wollen, dass sie gefilmt oder fotografiert werden aus so einer nahen Perspektive. Und wenn dann Pressejournalistinnen das versuchen, die Leute das natürlich versuchen abzuwehren. Und darauf wurde wiederholt nicht eingegangen. Und dann ist es sicherlich auch an manchen Punkten ein bisschen ruppiger oder so geworden.
Ja, klar. Also es ging ja nicht darum, dass die nicht schreiben durften, in Anführungszeichen, wie das dann auch so verdreht worden ist, sondern dass sie eben keine Fotos machen werden sollte, weil der Punkt ist ja so, dass so zumindest immer noch so ein Anklang ist von einem 129-Verfahren oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung wegen links unten und dass der Staatsschutz natürlich sich die Leute anguckt, die auf die Demonstration gehen und die vielleicht auch nicht nur latschen, sondern auch eben offensiv die Forderungen auf die Straße tragen und da sich die Leute genau angucken, ist ja auch ein Aspekt, der zumindest in der Presse nicht rüberkam. Ihr habt auch weitergeschrieben, dass sich eigentlich nur an diesen Themen, diesen vermeintlichen Themen festgebissen ist, zum Beispiel von den Inhalten. Es gab ja auch diverse Redebeiträge, da wurde sehr wenig drüber informiert. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer machen?
Ja, also eigentlich können wir das genauso bestätigen, wie du es gesagt hast. Das hat tatsächlich, also auch bei der Auftakt- und Abschlusskundgebung waren schon auch viele Journalistinnen vor Ort, die auch die ganzen Beiträge mitbekommen haben. Und in der Berichterstattung danach war das aber kein Teil mehr davon, sondern es ging nur noch um die gewalttätigen Extremistinnen in Leipzig. Und die einzige Berichterstattung, die auf die Inhalte, die wir gesetzt haben, einging, war halt die von solidarischen Journalistinnen, die dann im Nachhinein unter anderem auch auf in den Media veröffentlicht haben. Woraus wir einfach nochmal so ableiten, dass es sehr notwendig ist, dass wir auch so unsere eigenen Medien schaffen und aufrechterhalten können.
Ja, klar.
Weil
Das zeigt es einfach, dass ja, ich glaube, so Neues Deutschland, Taz oder auch die junge Welt ja dann noch eher. Es gab einen Wahlkampf in Leipzig, also Oberbürgermeisterinwahl, und dass sie da natürlich dann Angst hatten, dass ihre reformistischen Vorstellungen da baden gehen. Ich sag's mal so ein bisschen ironisch. Es gab dann letzten Mittwoch, du musst mich korrigieren, oder Donnerstag, gab es dann, gab es dann diesen Prozess, kannst du vielleicht mal sagen, das ist das Bundesverwaltungsgericht. Das ist ja wahrscheinlich, das ist wieder das höchste Gericht für das Verwaltungsgericht. Wie lief dieser Prozess ab? Vielleicht zuerst mal atmosphärisch, wie war es so am Anfang? War sehr viel Polizei da vor und im Gericht? Kannst du das so ein bisschen mal schildern?
Ja, eigentlich war es von der Polizeipräsenz sowie auch an dem Wochenende davor, dass halt übelst viele Einheiten vor Ort waren, nicht unbedingt immer so direkt sichtbar. Auch so ein bisschen in den Seitenstraßen positioniert, zurückhaltend, aber so, dass sie gezeigt haben, dass wenn etwas passiert, sie auf jeden Fall sehr schnell zur Stelle sein können. Es gab so viele Sicherheitskontrollen, man musste viele Sachen ablegen, Schuhe ausziehen, Socken ausziehen. Es gab eine Begrenzung von Sitzplätzen, wovon aber ein Drittel auch durch Journalistinnen gefüllt wurde. Und der Prozess hat sich über den ganzen Tag geschreckt. Es ging so um ein bisschen darum, ob die Klägerinnen überhaupt tragebefugt sind, da sie ja eben keine Vereinsmitglieder sind, weil es ja keinen Verein gibt. und es aber gegen das Verbot eines Vereins geht. Und um nochmal die Würdigung der Verbotsgründe im Tatsächlichen. Am Ende wurde die Klage abgelehnt, was dazu führt, dass das Verbot immer noch im Raum steht und weiterhin vollstreckt werden kann. Und Ausblick der Klägerin und der Rechtsanwältinnen ist jetzt vor das Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde zu ziehen.
Das ist ja das eine, das Juristische. Ist die Frage, wie es jetzt weitergeht. Es gab ja zumindest auch im Vorfeld, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, dass zumindest Blogger und ein Journalistinnen aus Berlin sozusagen diese verbotene links unten Seite, also die alten Beiträge, spiegeln wollen. Das heißt, sie wollen sie irgendwie wieder veröffentlichen. Aber der Punkt ist natürlich so, Fakt ist ja auf jeden Fall, dass links unten tot, also offline ist. Und was sind da jetzt, also einmal diese Einschätzung dazu, zu diesem Urteil und dann vielleicht auch, wie es weitergehen oder wie es auch weiter möglich sein kann, dass politisch wieder links unten online geht?
Naja, wir sehen gerade keine Möglichkeit, dass durch die Gerichte das Verbot aufgehoben wird, da wir es durchaus auch im Interesse der Staatsgewalt einordnen, dass es diese Plattform nicht mehr gibt. Und es wurde jetzt im Vorlauf der Demo auch so ein Archiv von Beiträgen, die auf links unten erschienen sind, veröffentlicht, was nochmal so die Gesamtheit der dort erschienenen Berichte sichtbar macht. Mhm. Aber halt nicht die Möglichkeit bietet, dort weiter zu publizieren. Und was das Publizieren angeht, ist es jetzt gerade so, dass wir halt auf dann verschiedene alternative Plattformen wie DE in die Media oder Barrikade ausweichen müssen und weiter daran arbeiten müssen, dezentral unsere eigene Infrastruktur aufzubauen.
Das heißt also sozusagen, ich sag's mal jetzt so, wie wir in einem Lied vorhin gespielt haben, der Kampf geht weiter. Das heißt also, es ist auf jeden Fall mit den Prämissen, also mit der, wie links unten angefangen hat, ist nicht da, und das ist natürlich ein Manko dann natürlich für unzensierte Diskussion, Information. Ich sag's mal so. Okay, und vielleicht nochmal zu, wie stellt ihr euch das vor, was können Mensch oder was werdet ihr weiter jetzt machen? Also ich meine einmal eine Debatte darüber, aber habt ihr irgendwie auch vielleicht konkrete Vorstellungen? Könnt ihr das so sagen? Oder ist es momentan noch?
Naja, für uns als Solidgruppe in Leipzig ist jetzt gerade der Hauptteil unserer Arbeit hier vor Ort ja tatsächlich erledigt, da dieser Prozess hier nicht mehr ansteht und wenn es dann weiter verhandelt wird, das eben in Karlsruhe sein wird. Mhm. Wir werden sicherlich das weiter verfolgen, aber auch was es ansonsten an Repressionen in diesem Kontext gibt, also wie es weitergeht mit den 129-Verfahren gegen die vermeintlichen Vereinsmitglieder, oder auch, wie es weitergeht mit dem Archiv zu links unten. Und natürlich, ob noch irgendwelche Konsequenzen vor Ort aus den vorletzten Wochen entstehen.
Okay, ich glaube, wir können das jetzt mal so stehen lassen.